Ich möchte jetzt den Predigttext vorlesen. Der steht auf Seite 4 im Programmheft und kommt heute aus Römer Kapitel 8, Verse 28 bis 32. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken?
Einen wunderschönen guten Morgen und frohes neues Jahr, falls wir uns 2019 noch nicht gesehen haben. Und ich bete zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für diese Zeit, die wir hier zusammen haben dürfen. Ich möchte dir danken für deine Gegenwart und ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch alle Gedanken, durch alles, was in uns los ist, zu uns sprichst, dass wir deine Stimme hören können. Amen. 2019, ein neues Jahr, wir sind in ein neues Jahr gestartet und ich finde, so ein neues Jahr bietet zum einen mal die Möglichkeit, auf das alte Jahr zurückzuschauen, das haben wir am letzten Sonntag schon gemacht. Und dann bietet es auch die Möglichkeit, nach vorne zu schauen auf dieses neue Jahr. Was bringt das? Was haben wir uns vorgenommen? Was für Ziele setzen wir uns für 2019? Und ich habe mir da in den letzten Wochen immer selber auch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Was will ich für mich? Was nehme ich mir vor fürs neue Jahr? Aber viel interessanter fand ich das eigentlich noch so von anderen Leuten zu hören, was sie sich denn so vorgenommen haben, wenn überhaupt, oder ob sie sich irgendwas vorgenommen haben. Und da war schon eine ganz gute Bandbreite dabei, muss ich sagen. Da war so alles von, ja, gar nichts, bringt auch nichts, so, was soll das denn, über so, ja, Ziele würde ich das jetzt nicht nennen, aber ich wünsche mir schon, dass das und das irgendwie im neuen Jahr passiert, bis hin zu perfekt durchgeplant, das wird im neuen Jahr passieren, das habe ich mir vorgenommen und so mache ich's. Komplette Bandbreite. Und ich finde, in diesem Text, den wir gerade gehört haben, den Desi gerade vorgelesen hat, steckt irgendwie, steckt eine Perspektive drin, die uns helfen kann, uns auf dieses neue Jahr, auf 2019 einzulassen, egal wo auf diesem Spektrum wir uns jetzt einsortieren mit den ganzen Zielen und Vorhaben. Egal, ob wir so voller Motivation, Euphorie und großen Zielen ins neue Jahr starten oder ob wir eher mal so gemütlich schauen, das Jahr auf uns zukommen lassen oder ob wir auch sogar pessimistisch oder mit einem dumpfen Gefühl im Bauch auf 2019 schauen. Und diese Perspektive, die in diesem Text steckt, habe ich mal versucht, so zusammenzufassen, dass Gott uns eine innere Mitte schenken kann. Eine Festigkeit, so eine innere Stabilität. Und zwar, indem er uns zu seinen Kindern, zu einem Teil seiner Familie macht. Das steht in Vers 29, wenn ihr nochmal in den Text schauen wollt. Dort steht, denn Gott hat sie schon vor Anbeginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Das ist die Perspektive. Gott hat uns schon vor Anbeginn der Zeit auserwählt, hat uns vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Das ist jetzt kein Versprechen, dass wir mit Gott alle unsere Ziele erreichen werden, dass alles gut wird im neuen Jahr. Aber ich finde, das kann uns so eine innere Mitte geben, so eine Sicherheit, das ist was, das steht erstmal. Es kann uns eine Festigkeit geben. Es hilft uns so, unsere ganzen Ambitionen, unsere Unsicherheiten vielleicht auch im Blick auf das neue Jahr einzusortieren. Ich finde, man könnte vielleicht auch sagen, Gott sorgt nicht unbedingt dafür, dass 2019 dein Jahr wird, aber er ist mit dir und er ist für dich, egal was 2019 bringt. Und ich finde, diese Perspektive kann dann auch zu so einer Grundlage dafür werden, unsere Ziele im neuen Jahr auf der einen Seite leidenschaftlich zu verfolgen, uns voll zu investieren, uns auf der anderen Seite aber auch nicht abhängig davon zu machen, wie das dann am Ende läuft, was dabei rumkommt, uns darüber zu definieren. Und wie das aussehen kann, dass das, so wie Desi das auch in der Begrüßung schon gesagt hat, so ein alltäglicher Begleiter für uns wird, diese Perspektive, darum geht es in der Predigt heute. Das ist auch der einzige Punkt, den ich versuchen werde zu machen. Und ich finde, selbst wenn ihr 2019 jetzt nicht so mit den ganz großen Ambitionen, Erwartungen und Hoffnungen angeht, dann finde ich, kann man sich dem in einer Stadt wie Berlin schon fast nicht so wirklich entziehen. Ja? In dieser Stadt passiert immer irgendwas, diese Stadt setzt immer irgendwo neue Reize, es gibt neue Möglichkeiten, es gibt immer irgendwen, der irgendwo irgendwas losmacht. Wir sind entweder selbst Leute oder wir sind zumindest umgeben von Leuten, die noch nicht fertig sind mit sich in der Welt, die noch was vorhaben, die hungrig sind. In einem Artikel im Zeitmagazin vor 2 Jahren jetzt hat Harald Martenstein das mal so beschrieben. Ich finde es auch im Text zum Nachdenken. Ich fange mal mit dem zweiten Satz dieses Textes an, das vorzulesen. Es kommen laut so Schäffler energische, willensstarke, beutehungrige und freiheitsdurstige Menschen, erblose Söhne, Unterdrückte, Besitzlose und solche, die zu Hause nicht im besten Ruf standen, kommen nach Berlin. Und dann der große Haufen Vertriebener. Nicht die schon jemand sind, drücken an, sondern jene, die etwas werden wollen. Und ich empfinde das erstmal als etwas sehr, sehr Positives, muss ich sagen. Denn dahinter steckt ja auch so ein bisschen die Hoffnung, dass nicht alles immer so bleiben muss, wie es ist. Dass eine bessere Welt möglich ist, dass ein besseres Ich möglich ist im neuen Jahr. Und diese Hoffnung, dieser Aktivismus zum Teil, der führt ja dann auch zu vielem Neuem, zu vielem Alternativen und zu vielem Guten. Das Problem dabei ist, dass das Ganze auch ganz schnell kippen kann. Denn man weiß ja so bei all dem Neuen, bei all den Experimenten, die passieren, auch dann nie so genau, was man jetzt damit machen soll. Was davon ist wirklich gut und was davon ist vielleicht einfach nur neu. Es ist auch irgendwie ausgeschlossen, dass irgendwas irgendwann mal fertig wird. Damit meine ich jetzt nicht den Flughafen, sondern es ist nichts, was jemals gut genug ist. Nichts, was jemals ultimativ feststeht, sondern der nächste Abenteurer mit seiner ganz eigenen Idee, wie er die Welt jetzt retten wird und alles besser machen wird, der ist schon um die nächste Ecke. Der steht schon in den Startlöchern. Und damit komme ich eben zum ersten Satz in diesem Text zum Nachdenken, in dem steht, Berlin hat keine innere Mitte, keine Identität, kein sicheres Bewusstsein seiner selbst, wie Paris oder London oder sogar München es haben. Berlin hat keine innere Mitte. Das empfinde ich als ein durchaus hartes Urteil über unsere Stadt, muss ich sagen. Aber ich finde, auf der anderen Seite ist da auch was dran. Und wenn ich jetzt sage, ich sehe da eine Parallele zu uns, zu den Menschen, die in dieser Stadt leben, die diese Stadt ausmachen, dann klingt das vielleicht mal zuerst so im ersten Moment wie ein zu hartes Urteil über uns selbst. Aber ich will das trotzdem mal so deutlich sagen an der Stelle, weil ich glaube, auch da ist vielleicht zumindest ein bisschen was dran. Ich finde, manchmal fehlt uns bei all unseren guten Vorsätzen, bei allen Zielen, bei allen Erwartungen, die wir an das Jahr haben, doch auch immer wieder so ein Stück weit unsere innere Mitte. So ein sicheres Bewusstsein unserer selbst, von dem aus wir agieren, von dem wir alles beurteilen können. Hier sind so ein paar Symptome, an denen ich das festmachen würde. Vielleicht habt ihr in den vergangenen Jahren so häufig gesteckte Ziele nicht erreicht, dass ihr es komplett aufgegeben habt, für 2019 irgendwelche Ziele zu setzen. Vielleicht ist das neue Jahr, obwohl es noch keine 2 Wochen alt ist, hat euch schon so fertig gemacht, dass ihr auch irgendwie fertig damit seid. Ihr braucht gar nicht mehr 2019 als das, was schon war. Vielleicht habt ihr so ganz ambitionierte Ziele für einen Bereich eures Lebens, zum Beispiel im Beruf. Aber dann gibt es da in euch doch noch diese kleine nervige Stimme, die immer diese Frage stellt, was bedeutet das denn für die anderen Bereiche unseres Lebens? Was kostet uns das denn, diese Ziele zu erreichen für unser persönliches Glücksgefühl, für unsere Familie, für unsere Partnerschaft vielleicht? Oder vielleicht kämpft ihr euch auch an der Frage ab, wann ist es denn genug? So klar wollen wir alle im neuen Jahr gesünder leben, vielleicht mehr Sport machen oder so. Aber dass ich mir vorgenommen habe, 5 Kilometer zu laufen, selbst wenn ich das schaffe, ja, dann macht mir das nur so lange Freude, bis ein guter Freund von mir den Marathon gelaufen ist. Ja, vielleicht setzen wir uns auch keine Ziele, weil es ja eh nicht perfekt wird, weil es ja eh noch mal jemanden gibt, der oder die es sowieso besser machen als wir. Oder zu Beginn des Jahres hat mir auch ein Freund einen Post von jemandem gezeigt, der Neujahr noch nie mochte. Schon als Jugendlicher nicht, schon als Teenie nicht. Und zwar, weil er immer dieses Gefühl hat, dass ihm was fehlt. dass es da was gibt, was er nicht so wirklich greifen kann. Er wollte irgendwie mehr. Und als Jugendlicher hat er noch so eine Liste mit Zielen, die dieses Loch in ihm füllen sollten. Aber inzwischen hat er diese Liste so gut wie abgearbeitet, sagt er. Und dieses Gefühl ist immer noch das Gleiche, dass er irgendwas nicht greifen kann, dass ihm was fehlt. Alles, was er erreicht hat, hat nicht geliefert. Woher kommt diese Unzufriedenheit? Woher kommen diese Unsicherheiten im Blick aufs neue Jahr? Liegt das nicht zumindest so ein Stück weit auch daran, dass wir auf der Suche sind nach so einer inneren Mitte? Dass wir an 2019 die Erwartung haben, mach du mich glücklich, mach du mich besser, mach du mich gesünder, mach du mich erfolgreicher. Geht es bei unseren Zielen wirklich immer nur darum, ausschließlich darum, unsere Ziele zu erreichen? Oder geht es nicht auch ein Stück weit darum, dass wir irgendwas haben, dass wir was brauchen, um uns gut zu fühlen, um uns sicher zu fühlen, dass wir was brauchen, woran wir festmachen können, wir gehören zu den Guten. Und ihr kennt vielleicht so diesen Spruch, du bist, was du isst. Meistens ist das dann auch so verbunden mit einem Appell für gesündere Ernährung oder so. Und auch wenn ich gesunde Ernährung für äußerst wichtig und gut und erstrebenswert halte, finde ich es völlig übertrieben, sich darüber als Person zu definieren. Ja, so ein Blumenkohl schafft beim besten Willen noch keine Identität. Und neulich ist mir dann in einer Werbung noch ein ganz ähnlicher Spruch, ein Spruch, der nach dem gleichen Prinzip funktioniert, aufgefallen. Es war Werbung für so einen Erlebnisveranstalter. Und zwar war dort der Spruch, du bist, was du erlebst. Und auch wenn ich auch mal Bock hätte auf Indoor-Skydiving und Fallschirmspringen und so, das macht mich ja noch lange nicht zum furchtlosen Draufgänger, der ich vielleicht gerne wäre. Und ich habe mich dann gefragt, warum gibt es denn diese Du-Bist-Sprüche und Werbung? Offensichtlich gibt es da ein Bedürfnis für Dinge, die Identität stiften. Offensichtlich sind wir da anfällig, weil wir auf irgendwas nach der Suche sind, was uns so eine innere Mitte gibt. Gott hat dich schon vor Anbeginn der Zeit auserwählt, hat dich vorherbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Da ist unsere innere Mitte. Wir gehören zu Gott, da liegt unsere Identität, darin liegt unser Wert. Gott sorgt vielleicht nicht unbedingt dafür, dass 2019 dein Jahr wird, aber er ist mit dir und er ist für dich, egal was 2019 bringt. Und ich will an der Stelle diesen Text nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber dieser Text ist gendermäßig total unsensibel. Ja, er spricht die ganze Zeit vom Sohn Gottes, dem wir ähnlicher werden sollen. Was ist mit den Frauen unter uns? Die Übersetzung, die wir hier im Programmheft abgedruckt haben, ist schon sehr diplomatisch, dass sie dann das hinterher so formuliert, damit er der Erstgeborene unter vielen Geschwistern wird. Man könnte da genauso gut der Erstgeborene unter vielen Brüdern übersetzen. Und das macht es auf den ersten Blick nicht unbedingt angenehmer, über diesen Text zu sprechen, über ihn zu predigen. Aber auf den zweiten Blick gibt es diesem Text eine ganz wertvolle Komponente. Und zwar verdanke ich diese Erkenntnis einem anderen Pastor, der mit einer Frau gesprochen hat, die in einer traditionellen Kultur groß geworden ist. Einer Kultur, in der es selbstverständlich war, dass ihr Bruder immer den Vorzug bekommen hat. Er hat mehr Aufmerksamkeit genommen, er war wichtiger, er war der Erbe der Familie, so auf ihn kam es an. Sie war irgendwie zweitklassig. Es war völlig selbstverständlich. Und sie hat diesen Text gelesen, der in genau so einer traditionellen Kultur entstanden ist, der auch an Frauen gerichtet war. Und auch wenn ihre ganze Erfahrung, ihre eigene Familie, ihre Kultur, alles, was sie erlebt hat, ihr das eingetrichtert ist, dass sie als Frau zweitklassig ist, hat sie aus diesem Text verstanden, dass sie bei Gott denselben Status hat wie sein Sohn. Es gibt keine Zweitklassigkeit bei Gott. Sie ist genauso geliebt, genauso wertvoll. Wir sind in Gottes Augen genauso angenommen wie sein Sohn. Es gibt da keine Zurückstufung. Es gibt keine zweite Klasse bei Gott. Und klar interessiert sich Gott auch für die Details, die Erfahrungen unseres Lebens. Er lebt und leidet und feiert mit uns als seine Kinder. Aber er macht daran auch nicht unseren Wert fest. So, das Wichtigste bei Gott ist nicht, ob du völlig euphorisch oder völlig ausgebrannt ins neue Jahr gestartet bist. Das Wichtigste ist nicht, ob du gerade einen neuen Job angefangen hast oder ob du gerade gefeuert wurdest. Das Wichtigste ist nicht, ob du jeden Tag in diesem Jahr deine 10.000 Schritte abarbeitest oder ob du 10 Kilo zunimmst. Das Wichtigste ist nicht, ob du 2019 voll im Trend liegst oder voll daneben. Das Wichtigste ist, dass du sein Kind bist. Und ich finde, das rückt alles, was uns 2019 so passiert, alles, was über uns gesagt wird, was wir so erleben, was wir im neuen Jahr erreichen oder vielleicht auch nicht erreichen, in ein ganz anderes Licht. Diese Perspektive hat mich an verschiedenen Punkten in meinem Leben immer wieder sehr bewegt. Diese Perspektive hat mich aber auch an verschiedenen Punkten in meinem Leben, wo sie mir sehr gut getan hätte, immer wieder völlig kalt gelassen. Und ich finde, gerade so Zeitpunkten wie dem Jahreswechsel, ja, da bin ich voll darauf fokussiert, im neuen Jahr alles besser zu machen, habe schon 1000 Dinge im Kopf. Da komme ich überhaupt gar nicht dazu, über Gott nachzudenken. Oder wenn wir doch dazu kommen, vielleicht über Gott nachzudenken, dann doch nur in dem Rahmen, den wir vorher schon durch unsere Ziele, durch unsere Perspektive gesteckt haben. Zum Beispiel, während meiner Studienzeit, während meiner Jugend war ich sehr im Sportverein aktiv und habe Handball gespielt, verfolge auch jetzt die Handball-WM, die ja hier in Friedrichshain stattfindet, mit großem Interesse. Und vor wichtigen Spielen kamen dann ab und zu so meine Mitspieler auf mich zu und meinten dann, kannst du nicht mal um ein bisschen göttlichen Beistand für dieses nächste Spiel bitten? Du hast doch einen guten Draht nach oben, so, du verstehst dich doch gut mit dem da. Und obwohl wir tatsächlich immer jeden göttlichen Beistand gut gebrauchen konnten, dachte ich dann auch manchmal so, der Fokus liegt jetzt hier auf dem nächsten Spiel, ja, auf irgendeiner Kreisliga-Begegnung, aber auf die Idee, dass so eine Begegnung mit dem lebendigen Gott euer Leben vollständig umkrempeln könnte, ja, eure Identität, eure Beziehungen, alles auf den Kopf stellen, so auf die Idee kommt ihr gar nicht so. Es zählt einfach nur, hier unter Tupfingen zu schlagen. Und auch wenn ich das jetzt so ein bisschen scherzhaft erzähle, denke ich, manchmal sind wir genauso blind. Ja, unser Fokus liegt vielleicht darauf, wie es bei uns gerade beruflich läuft. Und Gott trauen wir dann vielleicht noch irgendwie zu, dass er uns in diesem Feld, in diesem Fokus irgendwie dabei unterstützt, dass es eben gut läuft beruflich. Aber mehr auch nicht. Und ohne es zu wollen, ohne dass uns das bewusst ist vielleicht, haben wir Gott damit schon 10 Nummern kleiner gemacht, als er eigentlich ist. Und ich will mal in diesen Gedankengang, wie das abläuft, versuchen, so ein bisschen reinzugehen, auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt alles ein bisschen vereinfacht. Aber ich finde, viel zu oft setzen wir den Startpunkt so bei dem, was wir erreichen, puzzeln uns von daher unsere Identität zusammen, wer wir sind, und überlegen uns dann vielleicht noch, was Gott vielleicht dazu beitragen könnte und wer er sein könnte. Ja, also ganz vereinfacht gesagt, was mache ich, wer bin ich, was macht Gott, was trägt er dazu bei, wer ist Gott? Das ist so ein bisschen die Reihenfolge. Also zum Beispiel, ich arbeite sehr viel, sehr fleißig, sehr gut. Ich bin eine wichtige Säule in meinem Unternehmen, in meiner Familie. Das ist das, was ich mache und wer ich bin. Daraus wächst dann auch so ein bisschen die Erwartung vielleicht, Gott sollte das anerkennen und sollte mich dafür segnen. Und je nachdem, wie es dann so läuft, wie unsere Erwartungen erfüllt werden oder auch nicht, empfinden wir Gott dann als sehr gerecht oder sehr ungerecht. Oder zum Beispiel, ich habe die Erwartungen meiner Eltern, meines Partners, meiner Chefin irgendwie nicht erfüllt. Ich habe versagt. Ich bin ein Versager. Gott hat mich nicht unterstützt, hat mich im Stich gelassen. Das heißt, entweder gibt es ihn gar nicht oder er interessiert sich nicht so für mich, er kümmert sich nicht um mich. Wo ist er? Ich ertappe mich immer wieder bei genau diesen Gedankengängen. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber der Gedankengang, den der Text hier macht, den er vorschlägt, zu dem er uns einlädt, ist genau umgekehrt. Der Text setzt den Startpunkt bei Gott. Verse 31 und 32. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Gott ist für dich. Gott hat seinen Sohn für dich gegeben. Kurzer Sprung zurück zu Vers 29. Du bist Gottes wertvolles, geliebtes Kind. Zurück zu Vers 31. Was kann man dazu noch sagen? Wer kann noch gegen uns sein? Wie viel können wir wirklich noch verkehrt machen im neuen Jahr? Klar tun unsere Niederlagen immer noch weh. Klar sind wir immer noch stolz auf unsere Siege. Aber sie werfen uns nicht mehr völlig aus der Bahn. So, weil unsere innere Mitte stabil ist. Weil wir eine ganz andere Perspektive haben, weil unsere Gedanken einen ganz anderen Startpunkt haben, eine ganz andere Richtung haben. Und was mir dabei immer wieder hilft, im vergangenen Jahr auch immer wieder geholfen hat, diese Richtung meiner Gedanken zu korrigieren, sie immer wieder umzudrehen, ist ein ganz kurzer, einfacher Satz aus dem 46. Psalm. Und zwar der Satz, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Und ich versuche mir das so morgens noch, bevor ich anfange zu arbeiten, so 7 Minuten Zeit zu nehmen, um einfach still zu werden. 7 Minuten, weil 5, das klingt irgendwie so halbherzig und billig, und 10, das ist mir schon wieder zu viel. Also nehme ich mir 7 Minuten Zeit, um mir im Wesentlichen diesen einen Satz vorzusagen, ihn mir immer wieder selbst zuzusprechen. Und wenn ich dann so da still sitze, ja, dann kommen alle möglichen Gedanken, alle möglichen Dinge bei mir hoch. Ja, so habe ich wirklich Zeit jetzt, mich hier 7 Minuten hinzusetzen. Ich habe gestern nicht so viel geschafft, wie ich wollte. Ich bin heute schon wieder spät dran. Kann ich mir das wirklich leisten? Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem Menschen machen soll, wie ich mit ihr umgehen soll. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Ich könnte in der Zeit, in der ich hier sitze, schon 3 E-Mails beantwortet haben. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Ich schaff's nicht mal 3 Minuten still zu sitzen und mich auf Gott zu fokussieren. Wofür bin ich denn überhaupt gut? Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Das, was da nächste Woche ansteht, dieses Projekt, das macht mich nervös. Ich kann das in meinem Magen spüren, dass ich da kein gutes Gefühl dabei habe. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Ich habe diesen Fehler gemacht und ich weiß, es ist schon 3 Jahre her und ich kann den auch nicht wieder rückgängig machen. Aber es stört mich immer noch. Ich muss immer noch dran denken. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Wenn so und so einfach nur mal auf mich hören würde, wäre ihr Leben, mein Leben, unser aller Leben so viel einfacher. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Und wenn ich dazu komme, wenn ich mir diese Zeit nehme, wenn ich das mache, ist ein Effekt davon tatsächlich, ich weiß auch nicht ganz, wie das funktioniert, aber dass ich konzentrierter und effektiver arbeite. Ja, also wenn ich mal ehrlich bin, hole ich diese 7 Minuten, die ich da verbringe, locker wieder rein. Aber das ist nicht das Beste an dieser Zeit. Sondern das Beste daran ist, dass ich auch an den Tagen, wo ich es überhaupt nicht auf die Reihe kriege, wo mein Morgen völlig chaotisch ist, sich mit der Zeit irgendwie so eine neue Perspektive einschleift, dass ich wirklich ein Stück weit innerlich still werden kann und erkennen, vielleicht auch nur anerkennen kann, dass Gott Gott ist. Und dass das so viel besser, so viel wertvoller, so viel entscheidender ist als meine Performance jetzt an diesem Tag oder in diesem Jahr. Oder auch wenn ich mal am Ende des Tages, vielleicht am Ende des Jahres sogar, so ganz zufrieden zurückschauen kann, mir mal auf die Schulter klopfen kann und mich freue. So, wie lange hält das denn? Wie lange dauert das denn, bis ich das wieder hinterfrage? Es ist viel, viel entscheidender, diese Perspektive zu haben. Der Facebook-Post, von dem ich am Anfang schon mal gesprochen habe, von dem Menschen, der gesagt hat, das Erreichen seiner Ziele hat ihn auch nicht wirklich zufriedener gemacht. Er spürt immer noch dieselbe Leere. Dessen Post endet mit den folgenden Worten. Wenn ich so drüber nachdenke, merke ich, dass Neujahr mir deutlich macht, dass ich mich nach mehr sehne und letztlich nur die gute Botschaft, die Perspektive von Jesus, diese Sehnsucht stillen kann. Genieß den Abend heute, aber setzt für euer frohes neues Jahr auf den, der es liefern kann. Setzt für euer frohes neues Jahr auf den, der es liefern kann. Und ich will schließen mit einem Gebet aus unserer Fastenzeitaktion letztes Jahr, was für mich diesen Satz, sei still und erkenne, dass ich Gott bin, noch ein bisschen mehr mit Leben füllt, der noch ein bisschen mehr in unsere Wirklichkeit vielleicht reinholt. Und ich möchte euch dazu einladen, das auch jetzt gerne leise für euch mitzubeten, wenn ihr das wollt. Für einen Augenblick stoppe ich die Flut meiner Gedanken und den Lärm meiner Sorgen. Für diesen Moment erinnere ich mich, dass ich nicht meinen To-Do-Listen gehöre, nicht meinen Terminkalendern und nicht den Erwartungen, die an mich gestellt werden. Ich gehöre dir und ich darf wissen, ich bin bedingungslos geliebt. Gott, du bist hier. Deine unaufdringliche Gegenwart durchdringt mein Leben. Hilf meiner gehetzten Seele, auf das Wesentliche zu sehen. Sprich zu mir. Rede in meine Schreibblockaden, Selbstzweifel und Zukunftsängste. In meine Höhenflüge, meine Selbstverliebtheit und meine tollkühnen Ideen für ein neues Morgen. Sprich ein laut leises Machtwort. Ich will von dir hören. Amen.